ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hallo. Wir reden wie immer über die Nachrichten aus der Anime-Welt. Wir haben viel, was sich bewegt hat in der Industrie. Wir haben ganz viele neue Staffeln, weil kein Anime mehr heutzutage aufhört. Ganz verrückte Lizenz-News, also meine Güte, jetzt geht's los. Kommen wir direkt dazu, wir haben nämlich Netflix hat sich jetzt auch noch gemeldet, Dragon Ball Daima zu streamen. Dragon Ball Daima läuft ja international bei Crunchyroll. Bei uns in Deutschland gab es zuerst die Ankündigung, dass es über ADN gestreamt wird, ja. Die jetzt seit Anfang des Jahres in Deutschland sind. Dann kam aber später doch noch die Meldung, dass Crunchyroll es auch bei uns streamt. Und jetzt hat sich auch noch Netflix gemeldet, dass sie es auch international streamen werden, und zwar immer 3 Tage nach Crunchyroll.
Alle haben Dragon Ball.
Ja. Also Dragon Ball Daima geht ja am 11. Oktober los, dann bei Crunchyroll und ADN und dann am 14. Oktober am 14. Oktober in Asien auf Netflix und dann weltweit am 18. Oktober, also eine ganze Woche nachdem es bei ADN und Crunchyroll losgeht.
Ja, aber trotzdem recht kurzfristig angekündigt, ne? Netflix, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie wirklich auf kurz vor knapp das alles immer abhandeln, die Rechte für Stream, oder dass sie keinerlei Sinn darin sehen, uns früher zu informieren.
Ja, ich weiß auch nicht, wie das manchmal funktioniert. Das ist dann ein weiterer Simulcast auf Netflix diese Saison. Ja, zahlreiche aus irgendeinem Grund diesmal laufen.
Ja, da sind wir auf 6 Simulcasts, glaube ich. Oder mehr sogar noch. Es sind ja noch ein paar ältere Simulcasts, längere dabei.
Ja, also ganz interessant. Ich bin auch da mal gespannt. Der englische Dub soll in den Kinos laufen nächsten Monat. Also ich schätze mal, das wird kein Simul-Dub auch direkt bekommen. Dann werden wir halt auch sehen müssen, ob Crunchyroll und Netflix wieder irgendwie eigene machen oder sowas. Weil das haben wir in der aktuellen Saison zum Beispiel. Läuft dann. Und aus irgendeinem Grund machen Netflix und ADN 2 eigene Synchros. Ja. Also auf Netflix hat eine deutsche Synchro und ADN hat eine andere deutsche Synchro und Crunchyroll nimmt dann die ADN produziert. Also auf Crunchyroll läuft die gleiche wie auf ADN.
Oh mein Gott, was machst du da als Sammler?
Und welche landet dann auf Disc?
Ja, oder gibt's dann 2 unterschiedliche Veröffentlichungen auf Disc mit unterschiedlichen Synchro und du musst sie alle haben?
Ja, ganz, ganz komische Sache irgendwie. Naja. Dann kommen wir zu neuen Anime-Ankündigungen. Es sind ja noch mehr Anime vorbei, jetzt irgendwie die Saison, also jetzt ist Schluss. Und ich kann immer noch nicht Ushinoko schauen, denn da ist jetzt auch noch eine 3. Staffel angekündigt worden. Wenn nächstes Jahr dann am Ende der 3. Staffel auch noch die 4. Staffel angekündigt wird, dann bin ich wütend, weil dann hat Ushinoko vor Kaguya eine 4. Staffel und irgendwie, wo bleibt meine 4. Staffel von Kaguya? Was ist
Mickey,
da los?
Mickey. Du musst dich lossagen von dieser Regel. Ich würde schon mal eine Staffel zu Ende gucken. Ne? Das schadet dir
aber
nicht.
Aber wo bleibt meine 4. Staffel von Kaguya?
Okay, das ist was anderes, ja. Das ist auch schon eine kleine Sauerei.
Hm? Also wirklich, ich verstehe es nicht. So langsam. Also 2022 kam ja die 3. Staffel und der Film. Und seitdem haben wir nichts gehört. Und das war ja mega erfolgreich, auch als Anime. Das hat bisher nur die Hälfte des Manga umgesetzt und ich will mehr davon haben. Und ich frage mich wirklich, woran es liegt. Weil, wie gesagt, das war auch mega erfolgreich für A1 Pictures. Dürfte das ein Moneymaker gewesen sein für Aniplex. Da bin ich so langsam erstaunt. Also mich würde es jetzt anpissen, falls Ushinoko das einfach ersetzt, quasi. Ja. Ich weiß gar nicht, ob Aniplex auch bei Ushinoko im Komitee ist.
Ich weiß nicht, manchmal hat man das Gefühl, dass man nur so und so viel Zeit hat, bevor so eine Serie aus dem öffentlichen Gedächtnis verschwindet. Man hat ja schon genug Jahre Zeit. Ich würde schon sagen, dass es so zum 5-Jahres-Puffer gibt. Ne? Aber wenn du dann zu lange wartest, dann ist es auf einmal, keiner kennt's mehr. Und dann musst du länger warten, um den Nostalgiefaktor rauszuholen, ne? Und es dann wieder hochzuholen und aufzumachen neu.
Naja, naja, also Ushinoko nächstes, oder wir wissen noch nicht wann, aber es wird auf jeden Fall eine dritte Staffel noch geben. Bin ich ja mal gespannt, wie lange überhaupt der Manga läuft, weil ich weiß gar nicht, ob man so lange so einen Suffering Porn erzählen kann.
Keine Ahnung. Ich meine, guck Urasawa an. Ich meine, im Endeffekt macht der nichts anderes mit seinen Dramen. Da ist auch nur Elend und Leiden. Und die gehen dann, wie lange ging 20th Century Boys? 23 oder 24 Bände oder so irgendwas? Also ja, nee.
Naja. Dann, was ich auch noch nicht gucken kann, ehrlich gesagt, so viel Interesse hatte ich an dem Ding auch nicht. Mission Yosakura. Mission Yosakura Family ist jetzt die 27. Folge rausgekommen. Wow, ein Anime mit 27 Folgen haben wir auch nicht so häufig, also in der ersten Staffel. Mhm. Und da ist dann halt am Ende angekündigt worden, dass es eine zweite geben wird. Ist ja auch so ein Ding, was hier über Manga Plus läuft. Und der Manga und der Anime lief bei Disney. Und ja, jetzt bekommt das auch noch eine zweite Staffel. Ist ja auch, glaube ich, irgendwie so ein Familiending, so ein bisschen wie Spy Family, nicht ganz. Ja.
Scheint mir mehr dramatisch angelegt zu sein, weniger Komödie, oder?
Ja, ich glaube auch. Ich habe es aber nicht gesehen und ehrlich gesagt, also ich habe dazu auch ehrlich gesagt nichts gehört, diese ganze Saison über. Ich habe auch zu dem Manga vorher noch nie wirklich groß was gehört. Also
es wird langsam zum Problem.
So auf meinem Radar ist es einfach nicht.
Es wird wirklich langsam zum Problem, dass es so viele Anime gibt, dass selbst der Überblick einem manchmal einfach flöten geht. Ne?
Ja. Dann einen, den ich noch nicht gucken kann, und das ärgert mich sehr, da habe ich mich sehr darauf gefreut, die Elusive Samurai von dem Mangaka von Assassination Classroom. Und der halt jede Woche einfach Banger nach Banger-Animation abgeliefert hat. Ist ja am 28. September schon zu Ende gegangen und halt jetzt eine Woche später kam dann die Info in der 45. Ausgabe von Weekly Shonen Jump, dass es eine zweite Staffel geben wird. Also ich schätze mal, die ist auch gerade erst gegreenlightet worden und fängt dann die Produktion erst noch an.
Jo.
Dann, das ist jetzt nicht aus der letzten Saison, das war Anfang des Jahres, Gushing Over Magical Girls bekommt eine zweite Staffel, das ist jetzt gegreenlightet worden.
Anscheinend hat das funktioniert.
Ja, ich meine, das ist ja populär gewesen. Es hat auch recht positive Kritiken und alles bekommen. Da scheint ja irgendwie mehr dahinter zu sein. Aber ehrlicherweise möchte ich mir persönlich nichts angucken, wo es halt darum geht, dass die sexuellen Vorlieben von irgendwie 12-, 13-Jährigen halt erforscht werden auf sehr ausführliche Art und Weise.
Es ist immer so eine komische Angelegenheit mit dem Anime-Kram. Ne? Die sind alle minderjährig im Endeffekt, auch in dem ganzen Edgy-Zeugs. Aber werden halt nie so behandelt. Ne? Das ist, also das sind alles keine echten Kinder und Teenager. Ich meine, sonst müssten wir ja eigentlich auch Evangelion unter dem Boden begraben mit
Innenblei. Ich meine, Das Ding ist bei Gushing Over Magical Girls ist auf jeden Fall, dass diese Figuren durchaus jung aussehen, finde ich. Also da sind die Designs doch durchaus jung gehalten von den Figuren.
Na jo.
Bekommt halt auch eine zweite Staffel. Was haben wir noch Schönes? Wir haben noch Ko Maneko bekommt einen Film, der auch diesen Monat noch, Ende Oktober, in den japanischen Kinos laufen wird, am 25. Und Ko Maneko ist ein Maskottchencharakter von Tsuneo Goda. Tsuneo Goda ist der Chef von Dwarf Studios. Dwarf Studios ist das Stop-Motion-Studio, was zum Beispiel auch Pokémons Concierge animiert hat oder Rilakkuma und Kaoru. Und Goda ist auch der Designer zum Beispiel von Domo-kun, dem Maskottchen, der Figur von NHK, was ja auch so ein Stofffigürchen ist, was auch ein ganz putziges Design hat. Also das von Domo-kun mag ich tatsächlich. Und jetzt hat halt seine andere Figur, Ko Maneko, die er 2003 entworfen hat, bekommt jetzt einen Kinofilm namens Ko Manekos Overseas Trip, der halt, wie gesagt, noch in diesem Monat auch direkt schon in den japanischen Kinos laufen wird. Ich schätze mal, der wird nur eine sehr limitierte Ausstrahlung auch in Japan haben. Und das sieht, also das sieht im Trailer ganz putzig aus. Ich bin ja generell ein Fan von dem Kram, das Dwarf macht. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht so ein Riesenfan von dem Design von Kumaneko selbst.
Ja,
ich finde, die anderen Figuren sehen alle deutlich besser aus als Kumaneko. Guck mal, ist es irgendwas an dem Gesicht?
Ja, das ist die Lippen. Das sieht irgendwie ein bisschen so ein bisschen hässlich aus, ne? So ein bisschen wie die ältere Mann.
Ja.
Aber weißt du,
ja.
Sowieso, eben mal eine Frage. Du suchst nicht absichtlich die ganzen Maskottchen-Anime raus, oder? Es ist einfach nur, dass wir in letzter Zeit eine Menge Maskottchen-Anime und Animationswerke sehen, oder?
Ja, wir bekommen einiges davon. Und ich meine, wir kriegen das halt auch durchaus hier, seitdem wir Anime-Buster machen, ein bisschen mehr mit, weil bei Anime Slam haben mich die News natürlich noch ein bisschen strikter sortiert, als wir die da noch gemacht haben. Aber hier in Anime-Buster sage ich halt, ne, um irgendwie auf die Stunde zu kommen, packe ich halt alles Mögliche rein.
Ist auch wieder so eine Regel, wo wir uns nicht unbedingt dran halten müssen. Ne? Genauso wie du dich nicht unbedingt an deine Regel halten musst, dass du warten musst, bis der Anime fertig ist. Da spreche
ich. Manche Sachen.
Da spreche ich in die Leere. Die brauche ich auch meine Klappe, kann ich aufmachen.
Naja, aber ich finde, bei Dwarf Studio Sachen bin ich halt definitiv dabei.
Ja.
Also, wenn wir das dann auch im Westen irgendwie noch zu sehen bekommen, gucke ich mir das definitiv gerne an. Ich mag Stop Motion generell sehr gerne.
Auf jeden Fall.
Wie gesagt, das ist halt das Design von der Hauptfigur selbst, wo ich ehrlich gesagt kein großer Fan von bin. Aber der Rest an dem Film sieht ja wirklich ganz, ganz toll aus. Dann haben wir The Barbarian's Bride bekommt einen TV-Anime. Und zwar nächsten Jahr noch, hat Kadokawa jetzt angekündigt. Und da haben wir noch keine großartigen Infos zu. Ist jetzt nur erstmal das Greenlight. Wir haben schon einen Poster im Anime-Stil von Kadokawa. Wo man jetzt aber auch noch keinen klaren Artstyle oder sowas dran erkennen können, aber wenn du die Protagonisten von hinten sehen und davor stehend. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist. Du hattest diesen Manga irgendwann mal bei Anime Slam vorgestellt.
Ja. Es ist einfach die Idee, sie kämpfen gegen die Barbaren. Das sind so Wikingerartige Leute mit Magie und etc. für mich auch, ne? Und die, ich weiß nicht, ist es irgendeine Prinzessin? Ich glaube, ja, es ist irgendeine Prinzessin. Die wird gesiegt im Kampf und dann wird sie als Gefangene, als Kriegsgefangene, kommt sie dahin zu den Barbaren und die sind dann eigentlich so, solange wir nicht auf dem Schlachtfeld gehen, ist eigentlich unsere Message, make love, not war. Hast du nicht vielleicht Interesse daran, mich zu heiraten? Sagt der Chef, ne? Der Sohn vom Chef, ne?
Mhm.
Und denkt sich, ja, leck mich am Arsch, niemals im Leben. Stellt sich heraus, dass die Barbaren nicht wirklich so barbarisch sind, wie die denken, ne? Das ist halt auch eine hochentwickelte Kultur, ne? Nur komplett anders als das, was sie kennt. Und dass sie nicht unbedingt an dem Krieg verantwortlich sind, was die Propaganda ihr alles reingetragen hat. Und dann lebt sie sich dort ein und dann fällt es zum Beispiel heraus, dass der junge Mann, der sie besiegt hat, 5 Jahre jünger ist als sie mindestens. Und der so alt aussieht wegen seinem Bart und alles. Und dann ist er auch schon, ach meine Güte, was will der bei der Hand umhalten? Es ist lustig, es ist spaßig, ja.
Ja, ich finde auch, das ist so ein Ding, was auch, wenn man sich so auf den ersten Blick anguckt und auch, ich finde so, das Charakterdesign könnte auch schon fast so in diese Richtung gehen, dass es sowas ist, was durchaus in eine problematische Richtung gehen könnte, dass es halt sowas Torture-Porn-mäßiges ist für die Protagonistin und die danach von allen vergewaltigt wird die ganze Zeit oder sowas.
Güte.
Und dann stellt sich halt heraus, das ist es ja gar nicht, das ist ja tatsächlich raus.
Du hast viel zu viel von diesen Edgelord-Dark-Fantasy-Manga im Kopf.
Gibt ja auch viele davon.
Ja, ist wahr.
Gibt auch einfach viele davon. wie gesagt, das bekommen wir nächstes Jahr irgendwann als TV-Anime. Dann haben wir noch was Neues bei Anime Festa. Und zwar Room of Guilty Pleasure. Das wird im... Ich lese einfach mal die englische Beschreibung vor. Das wird im englischen Raum offiziell vertrieben von einem Publisher namens Cool Mike. Die viel von diesem Kram in die Richtung von Comic Festa und so vertreiben. Und die Beschreibung sagt, wähle deine Lieblingsschülerin, überarbeitet, behandelt wie Dreck und wird von allen schlecht niederträchtig angeschaut, von allen anderen SchülerInnen, fühlt sich wertlos, bis sie das Guilty Hole gefunden hat.
Ich glaube, das ist irgendwie schlecht übersetzt, auch schlecht auch der Satz gemacht. Ist das jetzt an die Schülerin gerichtet oder an den Lehrer?
Das weiß ich halt auch nicht. Also im Englischen, ich kann das englische Original nochmal vorlesen.
Nee,
Choose your favorite student.
Hilft auch nicht. Okay. Das hilft auch nicht, das macht es auch nicht deutlicher, ne? Ist es jetzt der Lehrer, der von allen wie Dreck behandelt wird und jetzt findet er auf einmal was, wo er den Voyeur spielen kann? Keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht. Also, es ist schlecht eigentlich, wenn ich nicht mal weiß, worum es geht. Ja. Dann haben wir auch noch, und zwar lief jetzt in den japanischen Kinos das 50-jährige Jubiläumsscreening von Space Battleship Yamato in der Kinofassung. Und da war Hideaki Anno auch anwesend bei einer dieser Präsentationen und hat angekündigt, dass er und sein Studio Kara einen neuen Yamato-Anime-Film produzieren werden.
Das ist nicht so uninteressant, weil die Remakes, die haben sich ja in ihrem Stil relativ festgefahren. Ne? Da gibt's die weichen nicht wirklich von dem ab und auch nicht so wirklich von der Stimmung des Originals. Ich frag mich da was Anno und Kara daraus mache.
Ja, ist durchaus interessant. Also es soll nichts mit den aktuellen Remakes zu tun haben. Nichtsdestotrotz wird der aktuelle Leiter, also Chef von den Remakes, Yotaka Izubuchi, mit an Bord sein. Das wird einige Mecha-Fans jetzt sicherlich ankotzen. Ich weiß, dass es ein paar Leute gibt, Designs, die nicht unbedingt mögen. Zum Beispiel auch der Designer von MS Iglo oder Gundam Wing. Und ja, aber bin ich mal gespannt. Also es heißt jetzt auch noch nicht direkt, ne? Es heißt jetzt, Anno wird das produzieren. Mm-hmm. Ist halt die Frage, ob er auch Regie führt. Das fände ich halt noch mal deutlich interessanter. Anno ist ja auch großer Fan von Yamato. Ja. Ich meine, auch in Shirobaku wird er auch so dargestellt. Ja. Da hat er seine große Yamato-Figur im Hintergrund. Und ja, also finde ich durchaus interessant. Ich meine, es war irgendwie so ein bisschen abzusehen, dass er als derjenige, der dieses 50th Anniversary Event da auch leitet, dass er da dann wahrscheinlich auch noch mal irgendwie was zu machen wird. Ja, also Produktion soll nächstes Jahr beginnen. Wir wissen also noch nicht, das kann dann sonst wann in die Kinos kommen. Frühestens halt übernächstes Jahr. Und da mal sehen. Ich meine, er ist jetzt sowieso derjenige, der halt diesen ganzen alten Kram irgendwie in eine Shin-Variante packt, in eine neue Variante mit Shin Godzilla, Ultraman, Kamen Rider. Jetzt kriegen wir halt im Prinzip noch Shin Space Battleship Yamato.
Ich frag mich, wie lang seine Tarantino-Phase hält. Ne? Wo halt alles, was ihn geprägt hat, in seiner Jugend nochmal umsetzt, irgendwie.
Ja, durchaus interessant. Und dann haben wir auch noch, Bleach hat zum 20-jährigen Jubiläum des Anime eine neue kleine Animation spendiert bekommen, die so eine Minute lang geht. Oder eigentlich fast nur so 50 Sekunden. Also der eigentliche Clip auf YouTube geht 2 Minuten lang, aber 1 Minute davon sind Credits. Wo alte Szenen von dem ganzen Anime nochmal in dem aktuellen Stil von Thousand Year Blood War neu gezeichnet worden sind. Sieht nett aus. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Vielleicht, ne, es ist was Schönes für die Fans, so zum 20-jährigen Jubiläum. Ich würde auch hier mal vermuten, weil, ne, wir haben jetzt ein One Piece Remake, haben wir schon. Mich würde es jetzt nicht überraschen, wenn das auch so ein Antesten ist für ein Bleach Remake. Weil wir nun mal in der Zeit leben, dass sich unsere Popkultur alle 20 Jahre wiederholt.
Ja, ich kann es mir vorstellen. Es wird halt in den nächsten 10 Jahren, wenn du so rechnest, es fraglich sein, wie viele große, riesige, epische Shonen-Monster wir haben werden. Ne? One Piece wird auch irgendwann in den nächsten 5 Jahren zu Ende gehen. Das ist jetzt also nicht mit Witz gemeint. Er schreibt wirklich am Finale herum. Ne? Merkt man auch in der Story, wie es vorangeht im Manga. Und ja, dann, ich denke mal, das wird noch eine Weile dauern, wenn sie sowas machen würden, aber es ist nicht unmöglich.
Ja, also
ich habe ein kleines bisschen Nostalgie schon bekommen von diesen Szenen, weil ich Bleach halt damals gesehen habe und immer noch der Meinung bin, dass der Anfang das einzig Gescheite ist von Bleach, die ersten irgendwie so 60, 70 Folgen.
Ja, also wenn sie ein Bleach-Remake machen würden, auch halt schön concise so ein bisschen, ne, den Filler-Kram raus, den der erste Anime gemacht hat, bin ich auch mal interessiert.
Hm.
Ja, also es ist nett, kann man sich halt auf YouTube angucken, auf dem Kanal von Aniplex, wer halt ein paar alte Szenen in dem neuen Artstyle sehen will, die ja auch alle wirklich, also die ja wirklich ganz, ganz toll aussehen. Und generell mag ich ja diesen neuen Artstyle auch sehr gerne. Ich guck's halt nicht, weil ich halt keine Ahnung von Bleach hab und da jetzt bei Phasen Your Blood War anzufangen, wäre dann wahrscheinlich ein bisschen weird.
Ja.
Ja. Dann haben wir ein paar Updates. Wir haben einmal Osamu Tezukas TV-Specials werden in Frankreich beziehungsweise von einem französischen Verlag nochmal neu rausgebracht mit einem neuen Retail-Release. Und zwar Tanuko. Und der Release heißt Love Saves the Earth. Osamu Tezuka Anthology ist ein Blu-ray-Disc-Box-Set, wo mehrere von Tezukas TV-Specials drin sind. Das sind so 90 Minuten lange Filme, die fürs Fernsehen gemacht worden sind in den 80ern. Und die Disc bietet englische, französische und spanische Untertitel. Kann man halt international bestellen. Also auch wenn man halt in Deutschland ist und Interesse daran hat, kann man sich das durchaus holen. Muss man halt dann aus Frankreich importieren. Kostet 130 Euro. Aber da sind dann halt die Filme drauf. One Million Year Trip Bundabook, Undersea Supertrain Marine Express, Full Moon, Bremen 4 Angels in Hell. Was ein sehr interessanter Titel ist. Was mit denen passiert? Warum sind die Bremer Stadtmusikanten auf einmal in der Hölle? Primrose, Baggy, Galaxy Investigation, 2100 Border Planet und Boku no Son Goku. Son Goku ist, glaube ich, sogar das aktuellste. Ja. Das kam 2003 erst raus.
Meine Güte, lauter wildes Zeug.
Ja.
Und am interessantesten finde ich dabei die Aufmachung von dieser Sammelbox. Ne? Der Sammelschieber hat ein Design von einem alten Fernseher. Mhm. Ne? Die Hülle, wo die Discs drin sind, sieht aus wie eine Beta-VS-Kassette.
Ja. Ist auch schön aufbereitet. Da sind noch ein paar coole Extras drin. Also man kriegt das komplette Storyboard von Undersea Supertrain Marine Express dazu. Und Philipp Bunnells Tezuka Animation Buch, was so ein Buch über Tezukas Schaffen im Anime-Bereich ist. Also ganz nette Sache. Die hatten zuerst einen Kickstarter dafür gemacht über die Seite Kiss Kiss Bank Bank im Juli, die nicht wie üblich erst Geld angesammelt wird, sondern da werden Pre-Order angesammelt und das Ziel waren 300 Pre-Order, aber nur 137 Pre-Order sind bestellt worden.
Ja.
Da, was halt das Ziel deutlich verfehlt ist. Ist schön, dass sie es jetzt trotzdem rausbringen, aber das zeigt halt, dass sowas auch leider jetzt nicht die größte Interesse von der Allgemeinheit für sowas da ist, obwohl es eigentlich eine ganz coole Sache ist.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwie im deutschen Fernsehen mal eine von diesen TV-Anime von, also diesen TV-Filmen.
Kann durchaus sein, dass die auch im deutschen Fernsehen lief. Das kann ich mir vorstellen, weil das sind ja auch alles sehr kinderfreundliche Animation.
Also so kinderfreundlich war es dann gar nicht, wie ich mich erinnern kann. Ich glaube, ich hatte ziemlich Angst dabei, wenn sie erzählen von irgendwelchen bösen Monstern, die ihnen fast das Hirn ausgesaugt haben okay. Und solchen Scheiß.
Ah ja. Dann haben wir noch Orb on the Movements of the Earth. Ist jetzt bestätigt worden, dass es 25 Episoden lang sein wird. Das heißt, das läuft auch für zwei Kurs durch. Das tun wirklich viele Anime einfach diese Saison.
Der Trend ist wieder da. Kein Bock mehr auf die 3 Monate, sondern 6 Monate ausstrahlen. Das ist das Ding, wo es hängt.
Ja, also auch das eine schöne Sache. Dann haben wir noch 2 Sachen, die gehen so ein bisschen halt in den Gossipy-Bereich. Ich meine, einmal haben wir, als die News kam, dass Grand Blue Dreaming eine 2. Staffel bekommen wird, hat sich der Mangaka beziehungsweise der Autor auf Twitter dazu geäußert und hat sich zuerst überrascht gezeigt, dass nach 6 Jahren eine 2. Staffel von Grand Blue angekündigt wird, wo ich mir denke, bist du nicht irgendwie der Erste, der davon wissen müsste? Und schreibt dann noch direkt dazu, dass sein vorheriges Werk Barker und Test Summon the Beasts wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, aber er schreibt, there will be no sequel to Barker and Test. Also es wird kein Sequel zu Barker und Test geben.
Ja, aber er hat sich nicht unbedingt als die zuverlässigste Quelle herausgestellt, ne?
Wenn er keine Ahnung hat von dem einen, von der einen Fortsetzung und dann irgendwie groß schwätzt über die andere. Ja, es ist halt wirklich, wie du gesagt hast, aus dem Bereich Tratsch und ja. Gerüchte.
Ne? Er zeigt sich halt zum einen irgendwie selbst überrascht bei Grand Blue. Ich meine, wir hatten das doch noch bei irgendeinem anderen Anime auch, wo sich dann der oder die Manga kauft, wieder geäußert hat, huch. Ihr macht einen Anime? Wusste ich gar nicht. Irgendwie sowas. Also, das scheint in der Produktion manchmal ein bisschen weirde Dinge vorzufallen anscheinend. Und dann geht's noch um den aktuell laufenden Uzumaki-Anime, wo ja sicherlich die meisten jetzt schon mitbekommen werden, dass die zweite Folge auf einmal scheiße aussah.
Okay.
Die Leute waren ja ganz angetan, die erste Episode sieht großartig aus und dann kommt auf einmal die zweite Episode und es ist alles so, oh mein Gott, what happened? Und mittlerweile hat sich einer der Produzenten von Toonami, die halt auch die Produzenten von der Uzumaki-Serie sind, über Blue Sky geäußert, also dem Twitter-Konkurrenten, in einem Thread, den er dann auch später wieder gelöscht hat, aber natürlich machen die Leute Screenshots. Und er hat geschrieben, wir wussten, dass sowas passieren würde. Ich kann nicht genau darüber reden, was passiert ist, aber wir sind definitiv übers Kreuz gelegt worden. Unsere Optionen waren A, es nicht rauszubringen, es komplett gar nicht rauszubringen und es als Loss abzuschreiben, also als Verlust. B, einfach nur die erste Episode komplettieren. Und es dann auszustrahlen und den Rest unkomplett zu lassen. Oder C, wir bringen alle 4 Episoden, koste es, was es wolle, und halt auch mit allen Problemen. Und aus Respekt haben wir uns dafür entschieden, aus Respekt für die harte Arbeit, die bereits in das Projekt reingeflossen ist, haben wir uns dafür entschieden, Option C zu verfolgen. Nachdem so viele so lange gewartet haben, versteht sich, dass Leute wütend sind. Leider kann ich euch nicht erzählen, auf wen ihr dafür beschimpfen sollt, was passiert ist. Aber es gibt jemanden, der hier definitiv die Schuld trägt. Und wir alle anderen haben unser Bestes gegeben, damit das Ding nicht implodiert.
Ja, du. Es ist eindeutig, das haben wir oft genug gesagt, die Leute, die an der Front sitzen, die Zeichner, die Designer, die Leute, die Musik machen, die Stimmen und alles dazu zu dem Anime, die sind generell nie schuld. Es ist immer Management und oben drüber, Geldgeber und Leute, die reinpfirschen oder einfach nicht ihre Arbeit gescheit machen und das ganze Ding vom der Art und Weise, wie es geplant ist, völlig versauen.
Ja, also so wie, es liest sich so, als wäre halt im Prinzip auch schon, das Ding ist ja ursprünglich 2019 angekündigt worden und auch damals schon mit einem Trailer, der halt ein bisschen was gezeigt hatte. Und es liest sich so, als wäre auch Episode 1 für eine sehr lange Zeit im Prinzip fertig gewesen. Oder so gut wie fertig. Und sie halt auf dem Rest irgendwie drauf saßen und halt Episoden und irgendjemand im Prinzip in der Produktion verhindert hat, dass Episoden 2, 3 und 4 fertig werden. Mich würde es nicht wundern, wenn Saslav da irgendwie seine Finger drin hat, weil er macht ja sowieso alles kaputt, was da drüben bei Warner Discovery läuft. Aber es klingt halt wirklich so, als wäre in der Produktion irgendwas schiefgelaufen und dass diese ganzen Verschiebungen, die passiert sind, nicht deswegen passiert sind, um den Anime fertig zu kriegen, in dem hohen Aufwand, in dem sie bereits an der ersten Episode gearbeitet haben, sondern überhaupt, um ihn irgendwie fertig zu kriegen.
Oh Mann, was ein Unsinn. Naja, auf jeden Fall nochmal gesagt, weil es wichtig ist, dass es die Tratsch- und Gerüchte-Ecke. Also wir wissen nichts mit genauer.
Wir wissen halt nur, dass einer der Produzenten bei Toonami da auch nicht ganz glücklich ist mit dem Ergebnis von Uzumaki. Was ja verständlich ist, nachdem die zweite Episode so aussieht, wie sie aussieht.
So schade, ne? Irgendwie sind die ganzen Umsetzungen davon sind verflucht.
Ja, Shinji Ito-Umsetzungen sind wirklich verflucht. Das ist echt eine Schande. Das ist der wahre Horror. So, und dann haben wir noch Sonstiges. Also wirklich noch ein bisschen was Unterschiedliches. Zum einen, die Teikoku Data Bank hat einen neuen Bericht veröffentlicht über das Jahr 2023 und dass die Anime-Industrie, die Anime-Produktionsindustrie insgesamt um 22% zum Vorjahr gestiegen ist im Wert.
Wow.
Das bedeutet, also der Wert, der geschätzte Wert liegt jetzt bei 339, lass mich kurz die Nullen zählen, Milliarden Yen. Für 2023, was 22,9% mehr sind als im Vorjahr, wo es bei 275 Milliarden lag. Und die Schätzung für dieses Jahr ist, dass es auch wieder um die 340 Milliarden Yen sein werden. Das exkludiert spezifisch, das exkludiert alles, was noch mit was noch an Anime sonst irgendwie mit Merchandise und Events und sowas, was da noch dazukommt. Das ist da nicht mit reingezählt. Es geht hier rein um die Produktion der Animation.
Oh Mann, ich wäre so schön, wenn das wunderbare Nachrichten wären. Aber dann müssen wir weiter gucken, ne? Dann sieht's hässlich aus.
Genau, da sind wir ja leider noch nicht vorbei mit der Angelegenheit. Von den 301 Produktionsfirmen, die sich gemeldet haben, haben 75 gesagt, dass sie weniger Revenues, also weniger Gewinn machen als zum Vorjahr, während 112 gesagt haben, dass sie mehr machen als im Vorjahr und 114 haben gesagt, wir sind immer noch im grünen Bereich.
114 schreiben schwarze Zahlen. Also
genau,
die
schwarze Zahlen, ja.
Machen keine neuen Schulden.
Genau. Das sehen zumindest bessere Zahlen, als es auch noch in der Vergangenheit aus gesehen hat, weil 2021 zum Beispiel haben fast 40% der Anime-Produktionsfirmen gesagt, dass sie miese machen.
Mhm. Also ist etwas besser, ist aber trotzdem immer noch, es ist nicht wirklich so in genauer Relation zu dem Wachstum, ne? Wenn du dir das Wachstum ansiehst, dann wirst du denken, oh, dann geht's dir jetzt wieder gut. Jetzt gibt's nicht so viele, die noch hier Schulden machen. Aber nein, ein Viertel von den Produktionsfirmen sind immer noch dabei, Geld zu verlieren.
Ja.
Jo.
Was auch sehr interessant ist, ist wirklich, wie viele Leute bei solchen Firmen eigentlich arbeiten. Und da haben 100 und, lass mich die Zahlen noch mal kurz finden. Genau, 93 von den 317 befragten Firmen haben angegeben, dass bei ihnen 5 oder weniger Leute arbeiten.
Also fest wahrscheinlich meinen die, ne?
Ja, fest angestellt. 98 haben angegeben, dass bei ihnen weniger als 20 festangestellt arbeiten, 60 weniger als 50, 38 haben gesagt weniger als 100 und 28 haben gesagt mehr als 100. Also sehr viele von diesen Animationsstudios haben halt nur ganz wenige Leute festangestellt, weil die meisten in der Animationsindustrie nun mal leider Contract Worker sind.
Ja, ich meine, wenn du dir die Firma anguckst, die komplett anders arbeitet, wie Kyoto Animation, da weißt du, da ist nicht so viel, was von außen dazugearbeitet werden. Logischerweise, die sind auch nicht vollkommen unabhängig, aber die versuchen es. Die arbeiten sich so langsam Richtung dahin, ne? Dass sie alles in-house machen. Aber du brauchst mindestens so 40 bis 50 Leute, mhm, um ein Anime zu produzieren. Das heißt, da sind Leute, wo, also von der Hälfte von den Studios ist immer die Hälfte des ganzen Personals bei der Produktion mindestens, ist Leute, die ein- und auskehren, ne, die zu jeder Produktion angeworben werden und danach wieder weggehen.
Ja, also die Studios, die sich nur auf Contract Work fokussieren, haben angegeben, dass sie so Gewinne machen im Bereich von 391 Millionen Yen. Das ist so zusammengezählt von den ganzen Studios. Dann die Average Sales für Anime-Produktionsfirmen generell in 2023 sind ungefähr 1,1 Milliarden Yen. Es ist auch mehr, als es in 21 und 22 gewesen ist. Auch die was auch noch interessant ist auf jeden Fall ist, von den 317 befragten Firmen sind immer noch 285 davon in Tokio gelegen. Also fast 90%.
Ja. Ach man, es ist etwas traurig, weil das System einfach deutlich kaputt ist, ne? Trotz so viel Wachstum, trotz dass die ganze Branche so gesund ist, ne? Ja, das ist ja eigentlich schon pervers, ne? Über 20% Wachstum in einem Jahr im Vergleich zum Vorjahr. Es ist der Hammer. Das Geld fließt halt nicht unbedingt dahin, wo es die Leute sitzen, die es verdient hätten.
Also das ist wirklich, so, es ist natürlich super schön halt zu sehen, diese Industrie und das, was wir mögen, das bekommt mehr Geld rein, das spielt mehr Geld rein, es wird immer größer und alles. Aber letzten Endes halt die Kreativen, die sich den Arsch abschaffen, das überhaupt zu machen, die kriegen das Geld halt nicht, sondern das kriegen halt die Produzenten, die Mittelleute, die,
Ja, und die Firmen, ne? Von diesen ganzen befragten Firmen sind 37% schreiben schwarze Zahlen. Also 37% haben wirklich am Ende des Jahres ein Plus. Alle anderen kommen entweder gerade so auf Null oder machen Schulden.
Das ist wirklich unschön. Und das Ding ist ja auch einfach, dass es, ich meine, es sind so viele Studios und es sind mittlerweile so viele Anime, die auch gemacht werden, also die auch gleichzeitig produziert werden, dass es sich halt alles so untereinander auffrisst. So die Studios brauchen dringend Arbeit, um dringend Geld zu machen, und die Produzenten wollen auch dringend Geld machen und wollen deswegen so viele Anime wie möglich machen. Und damit die Studios irgendwie sich einen Job halt sichern müssen, verkaufen sie sich unter Wert. Und so ist das so eine Spirale, die halt immer weitergeht, dass die Leute sich immer günstiger im Prinzip verkaufen müssen, um ihre Arbeit sich zu sichern.
Ja, das ist überall in der japanischen Wirtschaft gerade ein Problem, ne? Kurzer Einschlag aus dem Rolling Sushi Podcast, da reden wir auch manchmal darüber, dass 70% von all den Angestellten in Japan sind bei kleinen und mittleren Firmen beschäftigt. Und diese kleinen und mittleren Firmen, die haben nicht unbedingt die sitzen nicht am längeren Hebel, ne? Die können nicht irgendwie mit den Preissteigerungen, die in den letzten Jahren passiert ist, die können das nicht weitergeben. Weil die größeren Firmen, von denen die abhängig sind, die sagen dann einfach, nö, wir kaufen nicht von euch, wenn ihr mehr verlangt. Also können diese kleinen mittleren Firmen auch nicht die Löhne ihrer Arbeiter erhöhen, ne? Und das heißt, dass dann, wenn halt dieser ganze Fachkräftemangel, wenn Japan besonders schlimm ist, daherkommt und die Firma sagt, wir können nicht mehr bezahlen, dann gehen die Leute weg, woanders hin. Und dann hat die Firma Probleme. Ja, es ist gefährlich.
Oh Junge. In other news, Studio Bones hat ihre Produktionsdepartment jetzt ausgelagert auf eine eigene neue Firma namens Bones Film und Company. Ja, das heißt jetzt im Prinzip, die Leute, die jetzt in Zukunft die Bones Anime machen, sind im Prinzip das Studio Bones Film, während das Mutterstudio Bones die Lizenzinhaber sind, sozusagen.
Ja, ich weiß nicht, irgendeinen Sinn wird das wahrscheinlich machen.
Ja, aber also das wird eigentlich jetzt nichts ändern. Das ist einfach nur, ich weiß nicht, ob denen das irgendein Tax-Benefit oder sowas gibt. Keine Ahnung, es wird irgendeinen Grund geben, warum die das gemacht haben.
Ja, kann ja sein, dass da überhaupt nichts irgendwie Besonderes hinten dran ist. Nimm dir Production IG, wie sehr die andauernd über die Jahre immer alles umgekrampelt haben, was das so Firmenaufbau und System und Struktur angeht, wie die das machen. Und die sind im Endeffekt, haben die damit überlebt. Und es kommt immer wieder was Gutes im Anime-Bereich, wo der Stempel Production IG drauf ist. Also, wenn es funktioniert, macht ruhig.
Ja, dann Mobile Suit Gundam bekommt ein Trading Card Spiel. Ja, das soll weltweit 2025 rauskommen. Das wird jetzt demnächst schon Testspiele geben im Laufe dieses Jahres. Das kann man zum Beispiel in Utrecht in den Niederlanden aus testen, bei einem Bandai Card Games Festival Early Trial Event. Und in der ersten Edition wird es 16 Booster Packs geben. Mit 9 Karten per Pack. Insgesamt 56 Karten, eine legendäre Rare-Karte und alles Mögliche ist irgendwie dabei. Das kommt im Dezember, kommt dieses Beta-Zeug raus, dass man sich das schon vorbestellen kann. Das ist jetzt anscheinend auch schon alles weg, das ist schon alles ausverkauft in der Vorbestellung. Also jetzt habt ihr schon Pech gehabt, aber irgendwann nächstes Jahr kommt es dann halt raus. Diese Beta-Phase wird jetzt erstmal nur auf Japanisch, Englisch und Chinesisch rauskommen. Das sieht ganz nett aus so. Also die Karten haben auf jeden Fall schöne Artworks, finde ich. Da sind halt alle möglichen Gundam-Serien mit drauf vertreten. Jo. Also wir haben Witch from Mercury ist da mit dabei, natürlich. Das Original, Gundam Wing. Ne, also ist halt alles irgendwie dabei. Das scheint auch so ein bisschen zumindest versuchen davon, so dass es halt sowohl Einheiten wie Piloten gibt, scheint es irgendwie auch in das Spielsystem mit zu übertragen. Also es gibt Mobile Suits, gibt es als die Unit-Cards und die dann gibt es halt noch extra Pilotenkarten. Das sieht man auch in diesem kurzen Trailer, dass die dann halt aufeinander gelegt werden, die Piloten und Max. Dass die weiß ich nicht, dass sie wahrscheinlich sich so irgendwie extra Boni geben oder sowas. Und dann gibt's aber auch noch Basenkarten und Commanderkarten, die dann irgendwie halt Battleships, also Kriegsschiffe und noch irgendwie andere Figuren oder so sein werden.
Das ist, ist schwer zu sagen, was das Sorte von Card Game dann wird. Aber ganz eins muss ich dir auf jeden Fall sagen, dieser Trailer, da kriege ich Gänsehaut. Das ist so ein aalglatter, polierter Konzernmüll.
Ja, also, das ist halt so ein Trailer, den man auch ehrlich, also der sieht so aus, als wäre das halt was man eher den Investoren zeigt.
Ja.
Als dass man das als Werbung laufen lässt. Und ich meine, hey, als Gundam-Fan und auch als Trading-Card-Game-Fan nehme ich sowas gerne. So, wenn es halt irgendwie nett gemacht ist und sich gut spielt oder so. Ich meine, umso besser wäre es halt noch, wenn es dann auch eine, und ich schätze mal, das wird es dann auch geben, wenn es erfolgreich wird, ne, wenn es dann noch eine digitale Variante davon gibt, damit ich das auch tatsächlich mit Leuten spielen kann.
Hey.
Weil offline wird ein bisschen schwierig. Nette Sache.
Nett.
Dann haben wir noch, Kadokawa hat einen neuen Manga-Contest angekündigt, der und zwar der Wordless World Manga Contest. Und
okay, ist das wirklich dann wortwörtlich, so wie es heißt, ein Manga ohne Dialog
machen? Genau, das ist das Ziel hiervon. Also da kann man international teilnehmen bis zum 28. Februar nächsten Jahres. Und die Challenge ist halt, sowohl einen Manga zu der Figur Don Quixote zu zeichnen, wie auch einen eigenen. Und beide müssen ohne Worte auskommen.
Das ist ehrlich gesagt ziemlich geil. Also die Idee ist eine ziemliche Herausforderung, kreativ. Hm. Ne? Und da kann man schon einiges zeigen, was man drauf hat. Das finde ich eigentlich ziemlich lustig.
Ja, ist eine nette Sache. Kann man halt, gerade deswegen ist es auch umso einfacher, halt aus dem internationalen Raum dran teilzunehmen. Also die Applikationen sind sowieso, also nicht irgendwie geregionlockt oder sowas, da kann man halt einfach dran teilnehmen. Und wenn es dann halt erst gar nicht Worte braucht, dann ist da ja auch keine Barriere oder sowas. Unter den Leuten, die sich das angucken, sind zum einen Ranmaru Kotone, das ist die Manga-Zeichnerin für Your Name zum Beispiel, also hat die Manga-Adaption zu Your Name gezeichnet. Minoji Kurata hat ein Spin-Off zu The Apothecary Diaries gezeichnet, also ist nicht der Mangaka von The Apothecary Diaries, der jetzt letztens erst vor Gericht stand, sondern jemand anderes, der aber auch einen Manga dazu zeichnet. Und Isuna Hasekura, das ist der Autor von Spice and Wolf. Das sind die, wie nennt man das nochmal? Wieso komme ich gerade nicht aufs Wort?
Die Juroren.
Die Juroren, genau. Genau. Dankeschön. Und gewinnen kann man halt mit dem ersten Platz 10.000 US-Dollar und eventuell dann auch eine Publikation als serialisierter Manga unter einem Kadokawa-Magazin.
Okay, nicey, nicey.
Ja. Und dann haben wir noch einen Haufen Anime-Piraterie-Seiten, die es jetzt in letzter Zeit erwischt haben, denn CODA, also der Content Overseas, die Content Overseas Distribution Association in Japan, eine Organisation bestehend aus quasi allen großen japanischen Firmen rund um Anime und Manga, die haben jetzt die sogenannte Phase 2 gestartet letztes Jahr von ihrer Operation Anime. Ist großartig, dass das auch alles so tolle Namen hat. Und da ging es dann darum, gerade in Brasilien und Vietnam einen Haufen dieser Piraterie-Webseiten in Beschuss zu nehmen. In Brasilien hat es 16 Stück erwischt, zusammen mit den brasilianischen Behörden haben die da jetzt sogar mittlerweile, also das waren jetzt letztens im August hat 16 erwischt, mittlerweile sind es insgesamt 36, die sie seit Anfang März, beziehungsweise seit Anfang Februar 2023 runtergenommen haben. Und in Vietnam hat es dann auch nochmal einige getroffen. Da hat es so ein Netzwerk quasi getroffen. Also zuerst sind die Behörden, haben eine Webseite untersucht namens F-Movies. Und dazu gehörten dann auch aber so Anime-Piraterie-Seiten wie Anime Such.
Suge, oder?
Suge? Ja, Anime Suge, das ergibt mehr Sinn, ja. Und Aniwave, was auch vorher als Nine Anime bekannt gewesen ist, der Name sagt mir dann zumindest noch was. Und Aniwave hatte auch im August schon über Reddit bekannt gegeben, dass sie erwischt worden sind und dass sie ihre Webseite runternehmen. Und das Ganze ist über Torrent Freak bekannt geworden, die darüber berichtet haben, wie die vietnamesische Regierung da anscheinend ein bisschen aufgeräumt hat und halt, wie gesagt, anhand von diesem F-Movies da irgendwie halt so ein ganzes Netzwerk an halt einen Haufen Piraterie-Webseiten entdeckt hat, wo dann halt auch Anime Suge und Aniwave dazugehörten. Und in den USA hat es dann auch noch eine Webseite zumindest erwischt, namens N-Hentai, und die ist aber jetzt nicht in Zusammenarbeit mit CODA irgendwie geschnappt worden, sondern das war eine kalifornienesische.
Kalifornienesische.
Was ist Adjektiv dazu?
Kalifornisch.
Es ist spät, okay? Ja. eine kalifornische Firma namens PCR Distributing, die auch verantwortlich sind für den USA-Branch von Just, die halt Hentai in den USA rausbringen und auch Hentai-Visual Novels. Und die haben schon in der Vergangenheit mehrfach in Hentai gewarnt, dass sie dagegen sie vorgehen würden, wenn die ihre Sachen nicht runternehmen. Das hat in Hentai anscheinend auch nicht gemacht. Und jetzt sind sie verklagt worden. Und der Case, also dieser Fall, ist auch gerade in den USA noch vor Gericht und soll am 30. Oktober die erste Anhörung. Ja, also ja. Dieses Anime, dieses Nein-Anime ist das einzige davon, was mir jetzt wirklich was gesagt hatte, muss ich ehrlich sagen. Das war, glaube ich, wirklich eine größere Seite. Also Torrent Freak hat geschrieben, dass 170 Millionen monatliche Besuche auf Aniwave gewesen sein sollen, was eine gute Menge ist auf jeden Fall. Bei dem Rest weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Also da, ich meine, es wird auch nicht so viel mehr genannt in den Artikeln. Und ich fand es nur bei den Brasilianern zumindest lustig, dass diese brasilianischen Webseiten japanische IP-Adresse gereachenlockt haben. damit Japaner nicht drauf zugreifen können. Aber sowas zu umgehen, ist halt sehr einfach. Ja, und so haben es die Japaner halt trotzdem rausgefunden.
Also, wenn wir schon beim Umgehen sind, ne? Das ist natürlich wie das alte Spiel vom Whack-A-Mole, ne? Da kannst du mit deinem Gummihammer auf die Viecher draufhämmern, egal aus welchem Loch sie rauskommt. Das hört nicht auf. Die sind schon sofort ersetzt worden, die ganzen Seiten.
Ja, höchstwahrscheinlich. Also, denke ich mal auch. Und ich meine, es gibt ja auch noch so viel mehr. Das ist halt was auch nie aufhören wird. Also, ich meine, ne, für so aktuelle Anime, die halt einfach zu bekommen sind auf irgendwelchen anderen Plattformen wie Crunchyroll oder Amazon, Netflix, was weiß ich. Ich kann es ja auch alles durchaus nachvollziehen. Ich bin ehrlich, solche Dienste nutze ich halt durchaus, wenn es halt irgendein alter Kram ist, den du halt einfach nicht mehr anders bekommst.
Ja, aber meistens ist er dann tatsächlich auch auf YouTube zu finden. Ne?
Ja, stimmt. Also viele 80er OVAs oder sowas sind dann auch mal auf YouTube hochgeladen. Also.
Das juckt einfach keinen Rechtinhaber mehr. Ne? Aber hier, die Sache ist die, ich finde es teilweise schon gut, wenn sie richtig große Operationen zusammenschlagen, weil das ist halt dann schon eine ziemliche kleine kriminelle Vereinigung, ne?
Ja.
Aber also, die Frage ist immer, ob das die sind, ne? Ob das wirklich irgendwie so ein professionelles, organisiertes Verbrechen ist. So wird es natürlich gern dargestellt, aber klar, möchte man natürlich als Opfer, ne, als Firma auch so machen. Und ich habe keine Ahnung, ob das nicht irgendwie so eine Gruppe von 10 Leuten ist, die das irgendwie aus ihren eigenen Zimmern gemacht haben. Keine Ahnung.
Ja, das stimmt schon. Das weiß man jetzt auch nicht. Also, ja, also ich bin halt auch immer so stutzig, ne, wenn sowas ein ganzes Netzwerk ist und die ja dann halt irgendwie damit ihre Werbung verdienen und dann halt ihr Geld verdienen und das dann halt oft durch auch irgendwie, ne, nicht ganz so gute Werbung, die da irgendwie immer auf ihren Webseiten dann halt ausgestrahlt werden, die auch ganz gerne mal einfach irgendein Virus oder so vielleicht bei dir mal eben unterschmuggeln.
Ja.
Deswegen, ne, wenn es so Netzwerke sind, bin ich auch stutzig. Wenn es halt einfach nur so kleine Leute sind, die halt sowas machen, wegen, weiß ich nicht, vielleicht auch Präservation oder so, keine Ahnung. Oder einfach, um es halt irgendwie Leuten kostenlos sowas anbieten zu wollen, da sehe ich es als auch nicht dramatisch gegenüber diesen Personen, auch wenn das Rechtssystem das natürlich anders sehen wird und gerade die japanischen Firmen das natürlich anders sehen werden.
Ja. Aber die kümmern sich auch nur um die großen Fische, ne? Sonst würde es sich nicht lohnen. Der Aufwand würde sich nicht lohnen. Also natürlich, können wir schon davon ausgehen, dass wenn die hier was ausnehmen, dass das eher größeren Netzwerke sind und da denen weint keiner nach. Besonders weil sie sofort ersetzt werden.
Ja, so ist das Internet nun mal eben.
Ja.
Ja, dann haben wir es für heute.
Jo.
So, wir werden hoffentlich nicht ersetzt. Hoffentlich hört ihr uns nächste Woche ja auch wieder.
Oh Gott. Jetzt wird es existenziell.
Ja. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden zweiten Mittwoch einmal Anime Slam. Da reden wir über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben. Und jeden Mittwoch gibt es Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Ansonsten hören wir uns hier nächste Woche wieder, wenn bestimmt wieder ganz lustige Sachen in der Anime-Welt passiert sind. Bis dahin.
Tschüss.